Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Hallihallo, Folge 202. Oder? Ja, ich guck gerade
noch kurz. Komm, mal gucken, ja.
Wenn es einer weiß, dann du, ja,
ich guck grad, ich hatte gerade noch die Pictures, so wie wir alle drei im Ohr. Wir haben kürzlich haben uns ausgetauscht über die schöne Musik dieser Band und
die uns das Intro zur Verfügung gestellt hat. Ja, und das Outro übrigens auch, aber es ist dasselbe Lied. Ja. Ich habe eben gerade noch eine Sprachnachricht von einem gemeinsamen Freund von uns dreien bekommen, der versucht hat, Kenny Dalglish in 7 unterschiedlichen Arten und Weisen auszusprechen. Und dann habe ich mal ganz kurz in unsere Folge reingehört. Es stimmt, allein ich habe ihn 3-mal unterschiedlich ausgesprochen. Ich habe Dalglish, Dalglish und Dalglish gesagt.
Aber das war noch lange nicht so gut wie der Kollege, weil der hat es auf 7 verschiedene Varianten ausgesprochen, wie wir gehört haben.
Das ist aber auch der Kollege, der uns damals nachträglich gesagt hat, dass er als Fan während der WM 98 komplett durch Frankreich gereist ist.
Ja, echt?
Ich glaube, es war er und ja. Ich habe mich so krass geärgert, weil er hätte super schöne Geschichten mitgebracht.
Ja.
So aus Fansicht jetzt mal gesagt.
Quer durch Frankreich reisen. Ich versuche jetzt mal eine Überleitung aus der Hölle. Wer durch die Geschichte reisen, wird heute Mario Harter mit uns.
Ja, bis nach Frankreich.
Bis und nach wieder Frankreich. Zurück.
Ja,
und
ja,
wieder
genau.
Zurück.
Ja, weil bald spielt Deutschland gegen Frankreich. Meine Damen und Herren, so ist das. Also, die Folge kommt ja bei uns jetzt hier am 9. März raus. Am 14. März, also direkt nach unserer Folge, passenderweise, nominiert Julian Nagelsmann nämlich den ersten Kader des EM-Jahres.
Für heißt, wir drei müssen dann auch für die Planung, also es kann dann gut sein, dass ich ein paar Wochen raus bin. Also, nur mal so angedeutet schon mal.
Schauen wir mal, was sie da noch für eine Position mit dir auffüllen werden.
Wäre es okay, wenn du Rechtsverteidiger spielst oder willst du nur im Zentrum
würde
spielen?
Ich, wie hat Nagelsmann das gesagt? Ich würde Deutschland dienen. Ja.
Ja, indem du alle Kekse aufisst oder so. Das ist deine Position hier am Tisch nämlich. Also insgesamt muss man schon sagen, wir reden heute eigentlich darum, wir schauen aufs große Ganze. Mhm. Wie kann das was werden? Kann das was werden? Muss das was werden? Sollte das überhaupt was werden? Wer freut sich drüber? Wem ist es wurscht inzwischen bei der Nationalmannschaft? Hart gesagt, man hat so den Eindruck, die zieht nicht mehr so wie früher. Aber wenn es was wurde, kann man eigentlich sagen, hat es immer damit zu tun gehabt, dass es eine Blockbildung gab.
Ja, danke.
Und das ist nicht das allergrößte Wort, was man im Umfeld der Nationalmannschaft hört, aber es ist schon eins der größeren,
ja.
Weil es eigentlich immer, wenn Deutschland erfolgreich war, um einen sogenannten Block ging oder um 2, je nachdem wie viele Blöcke in der Nationalmannschaft dann letztendlich waren.
Und streng genommen war es ja so in der jüngeren Historie dann meistens der Bayern-Block, oder?
Ja, es war auch immer so ein Thema, finde ich, das war so ein Doppelpass-Stammtisch-Thema. Dass dann Udo Lattek gesagt hat, da brauchen wir auf jeden Fall einen starken Bayern-Block, das hat uns früher schon geholfen.
Genau.
So, da war das erste Mal, muss ich zugeben, dass ich das dann so als junger Fußballfan gehört habe, die Blockbildung. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, Mario, es geht ja nicht nur um die vergangenen Jahre und um den Bayern-Block, der es ja dann meistens war, sondern eben auch um die vergangenen Jahrzehnte, wo da ja noch ganz andere Mannschaften mehrere Spieler stellen mussten, stellen konnten.
Und wie? Es geht um vieles, aber was du gerade eben gesagt hast, war schon, sagen wir mal, in die richtige Richtung. Es gibt eine alte Uli Hoeneß-Weisheit, also viele, aber eine passende. Ein guter FC Bayern ist gut für die Nationalmannschaft, hat er gesagt. Jetzt ist natürlich so, was passiert mit einem nicht so guten FC Bayern und der Nationalmannschaft? Das ist in dieser Saison auch vielleicht ein kleines Problem.
Ihr seid schuld, Mario.
Das wissen wir noch nicht genau, wohin das führt. Aber, naja. Ich habe ein paar Überschriften von verschiedenen deutschen Sportmedien rausgesucht, allein aus den vergangenen Jahren. Also gar nicht mal bis in die 70er, 80er, 90er zurück, sondern nur aus den vergangenen Jahren, wo wir sehen, okay, dieser Block, dieser sogenannte, der ist immer wieder aufgetaucht. Den Spiegel haben mich gefunden, 2016, Überschrift, das Ende der Blockbildung.
Oh.
Dann 2019, nachdem Deutschland 2018 im hohen Bogen rausgeflogen ist und dann wieder ein kleines bisschen Aufwind unter die Flügel bekommen hat, schreibt der Fokus, Nationalmannschaft dank FCB-Block auf dem Weg zu alter Stärke.
Na also.
Das war 2019. Wir wissen noch, was 2022 los war in Katar. Die SZ schreibt, der Fluch der Blockbildung.
Ja, dann sollten wir doch gleich mit einem sprechen, der dann auch den Nachholspielblock vervollständigt.
Der Viererblock, die Viererkette.
Unser lieber Freund Uli Köhler, denn der kennt sich mit Nationalmannschaft und mit dem FC Bayern vor allem, der sehr oft den Block gestellt hat, richtig gut aus.
Ja, denn das Gute ist, dass Mario hier noch an diesem Tisch, am Nachholspieltisch, noch einen vierten Stuhl gestellt hat. Uli ist jetzt gerade noch kurz unterwegs, wird uns aber im Laufe dieser Folge auf jeden Fall noch beehren. Es kann sich nur noch um wenige Minuten handeln. Mario, jetzt mach erstmal weiter.
Wir gehen jetzt der Reihe nach durch. Also bei uns ist ja so, dass wir immer einen historischen Aufhänger versuchen zu finden. Mhm. Und es ist mir auch in diesem Fall mehr oder weniger gelungen. Es ist ja beinahe schon Ostern, also 3 Wochen jetzt noch. Wenn die Folge erscheint, dann ist es Ostern. Und weil wir grundsätzlich mal versuchen, sehr weit zurückzugehen, schauen wir jetzt auf Ostern vor genau 100 Jahren.
Was?
1924 an Ostern gab es ein Länderspiel. Kein Scherz, auch damals ist die Nationalmannschaft bereits in Richtung Niederlande gereist und die bestand damals aus 2 Blöcken. 7 Fürther und 4 Nürnberger. Was? Sind mit dem Zug nach Amsterdam gefahren. Klingt wie ein Witz, der so anfängt.
Ja, ja, genau.
Fahren Fürther und Nürnberger nach Amsterdam. Aber nee, ist so. Und kurz davor, das war das Problem in der Geschichte, war Lokalderby. Und die haben natürlich mit Hauen und Stechen aufeinander eingekämpft. Deshalb sind sie in verschiedenen Zugabteilen nach Holland gereist. Sie haben nicht miteinander gesprochen, weder im Zug noch im Hotel. Auch nicht in der Kabine, wie man sich so erzählt hinterher. Beim einzigen Tor, das an dem Abend gefallen ist, das war durch einen Fürther namens Auer, haben nur seine Clubkameraden gratuliert und die Nürnberger nicht, obwohl sie in der gleichen Nationalmannschaft waren. Und es gab damals, auch das ist eine super Sache, vielleicht jetzt schon ein Lerneffekt, noch kein Trainer. Also konnte niemand sozusagen die 11 Verfeindeten oder 7+4 dazu zwingen, dass sie doch zumindest ein bisschen harmonisch miteinander umgehen.
Waren das 11 Spielertrainer?
Ja, wahrscheinlich, ja. Und viele, viele Wochen später haben sie sich dann zum ersten Mal wieder unterhalten, weil es ein Bankett gab für die Nationalmannschaft. Mhm. Aber wir sehen schon, die Blockbildung ist nicht immer nur gut.
Aber das ist ja spektakulär.
Bankett, sage ich nochmal, auch eine eigene Folge hier. Gerade die Bayern München Banketts.
Oh ja.
Mit den großen Namen aus der Führungsriege, den glorreichen und sehr, sehr schmerzvollen Reden.
Jetzt sind wir auf jeden Fall 100 Jahre weiter. Wir machen einen großen Sprung nach vorn. Frage ist, wie viel weiter sind wir wirklich? Weil Blockbildung und Grüppchenbildung ist natürlich nicht so weit voneinander entfernt, wie wir da schon gesehen haben. Einerseits ist es natürlich toll, wenn 7 Leute eingespielt sind. Das ist natürlich ganz schlecht, wenn sie die anderen 4 nicht leiden können. Also von daher, so ist es nicht in diesem Jahr, egal wie Nagelsmann letztendlich nominieren wird. Aber
Mario,
das war damals schon eine verrückte Geschichte.
Bist du denn der Meinung, weil ich finde, ne, also Geschichte lässt sich ja auch erst dann so im Nachhinein ganz toll so deuten, wie es einem gerade passt. Weißt du noch, 2014 wurde, was weiß ich, was alles drüber berichtet, im Campo Bahia, dass da einfach wild gelost wurde oder dass Jogi Löw die Mannschaft, die Häuser so zusammengesetzt hat, wie er wollte und nicht wie die Spieler wollten, wo ich mir dann dachte, boah, das ist jetzt aber, ey, das ist ja wie eine Jugendherberge, ist das so ein großes Thema, aber...
Also zu 2014 kommen wir nachher noch Richtung Ende der Folge, weil das recht aktuell ist, wir fangen gleich noch weiter vorn an, aber was ich finde ist, ich habe das natürlich auch verglichen mit anderen Ländern, um das beurteilen zu können. Da gehen wir nachher auch noch drauf ein. Aber was ich jetzt schon mal sagen kann ist...
Le Bloc bei den Franzosen.
Es gibt natürlich...
Oh Gott.
Le Boeuf, ja. Es gibt einen großen Verein, 2 vielleicht, aber einen riesigen in Deutschland, das ist halt der FC Bayern. Deswegen hatten die immer schon viele Nationalspieler. Und der zweite Verein dazu, der hat sich ja eigentlich über die Jahrzehnte immer wieder ein bisschen ausgetauscht. Mal waren es die Kölner, mal die Gladbacher, mal der HSV, mal Dortmund und mal wie auch immer. Die Bayern waren irgendwie immer mit dabei. Und das gibt es natürlich in jedem Land so ein bisschen, aber früher war es in Deutschland noch viel mehr so, dass die Deutschen auch in Deutschland gespielt haben.
Okay.
Und deswegen gab es einfach so einen Block vom FC Bayern, der halt einfach viele Nationalspieler hatte. Und inzwischen ist es so, schau dir, weiß ich nicht, Frankreich oder so an, die spielen ja nicht alle in Frankreich, fast keiner sogar.
Es ist natürlich bei den Spaniern ganz lange ein Thema gewesen mit Barca und Real, ist vielleicht später auch noch Thema.
Ja, vielleicht.
Und trotzdem, auch wenn du sagst, dass da natürlich irgendwie auch viele dann später im Ausland gespielt haben, weiß ich noch, dass das auch immer so eine berühmte Reporterin-Frage war, wenn man in ein Trainingslager geschaltet hat, beim DFB, inwieweit sich jetzt die Bayern und Dortmund-Spieler vor allem irgendwie nach knappen Meisterschaften oder du hast irgendein Klassiko, einen Deutschen gewonnen oder verloren, inwieweit sich das dann irgendwie auf die Stimmung ausgewirkt hat. Und streng genommen ist Campo Bahia das beste Beispiel dafür, weil ich glaube, Kevin Großkreuz und Basti Schweinsteiger, die nicht nur für für die beiden Konkurrenten gespielt haben, sondern eben auch noch, ich würde mal sagen, so vom Typ her, meilenweit auseinander sind, haben sich ja da, wie man ja so hört, besonders gut verstanden.
Fangen wir trotzdem mal weiter vorn an und hören dann mit 2014 nicht ganz auf, aber 54 ist das Stichwort. Wir machen jetzt mal einen Sprung zumindest von 1924 bis 54, aber den ersten WM-Titel von Deutschland haben wir da natürlich trotzdem mit auf dem Zettel heute. Also klar, WM-Finale von Bern, jeder weiß es, gegen Ungarn, alles klar, brauchen wir nicht lange drüber sprechen, aber es waren 5 Spieler des ersten FC Kaiserslautern auf dem Platz, angeführt von Kapitän
Fritz Walter.
Wer sind die anderen? Das ist schwierig.
2 wüsste ich noch. Ja. 3 wüsste ich noch.
Gut, gut.
Ja, dann hauen wir mal raus.
Ottmar Walter. Ja. Das war einfach. Hat er noch mehr Brüder? Nee. dann natürlich.
Ich weiß, dass du es wirklich weißt.
Eckel?
Ja, genau. Ja.
Sorry.
Horst Eckel.
Und war nicht Walter oder Werner Liebrich?
2 Werners fehlen noch, ja. Ah. Einer ist der Liebrich, einer ist der Kohlmeier.
Ah, okay.
Ja.
Was lachst du denn da?
Ich hatte gerade bei dem ersten hatte ich so dieses Geräusch, wenn du Microsoft runterfährst, weißt du?
Also wer nix macht, man nix verkehrt, sag ich immer. So, schnell weiter.
So, jetzt kommst du, Hans. Also, das hat natürlich damit zu tun, das weiß man auch, dass Sepp Herberger schon bekannt dafür war, dass er eine gewisse Vorliebe hatte für Kaiserslautern-Spieler. Auch zu Recht, weil der Erfolg gibt einem immer recht. Aber es gab ja später auch noch einen Nationaltrainer, bei dem man behauptet hat, er hätte eine gewisse Vorliebe für Hoffenheimer oder auch Stuttgarter oder Freiburger in diese Richtung. Ist natürlich nicht ganz hundertprozentig zu verifizieren, weil...
Willst du jetzt den Namen von mir wissen, oder?
Nee, das können wir uns sparen heute. Aber wir gehen weiter. Das war jetzt nur ein kurzer Ausflug, um zu zeigen, dass es das schon seit wirklich vielen, vielen Jahrzehnten gibt. Also ab in die 70er und 80er Jahre immer wieder Blockbildung, was Deutschland betrifft. Bayern-Fraktion ist klar, wenn wir über die 70er sprechen, die ja, war eigentlich obligatorisch. Also immer irgendwelche großen Namen des FC Bayern mit dabei. Beckenbauer, Müller, Breitner, Meier, Schwarzenbeck, auch Kapellmann war zum Beispiel 74 noch mit dabei. Aber zur WM 74 kommen wir gleich noch, weil in den 70ern war es eigentlich ganz interessant, dass am Anfang, das hat sich im Jahrzehnt sozusagen gewechselt, der zweite Verein, der zu den Bayern kam. Am Anfang der 70er waren es noch die Kölner rund um Overath, Hannes Löhr und auch Wolfgang Weber. Und dann hat sich das so ein kleines bisschen geändert und es waren die Gladbacher auf einmal mit Günter Netzer, der dann zwar bei der WM 74 schon bei Real Madrid war, aber trotzdem natürlich als Gladbacher bekannt war. Berti Vogt, Jupp Heynckes, Herbert Wimmer, Wolfgang Kleff zum Beispiel war auch Ersatztorwart 74, also viele Bayern, viele Gladbacher. Das ist
auch echt einfach eine erste Elf hin, ne? Und also ja, Bayern, Gladbach, fertig. Eben, das ist ein bisschen wie Nürnberg führt, kriegst du ja locker eine erste Elf.
Genau, ja, genau. Und Günter Netzer, das ist ein ganz schönes Zitat, der hat damals auch schon was zur Blockbildung gesagt, während der 70er, gesagt, das hat Helmut Schön schlau gemacht. Es war eine Blockbildung aus den beiden besten deutschen Teams, zwischen denen es aber keine Gräben oder Dissonanzen gab, sondern nur eine gesunde Rivalität. Und das ist natürlich jetzt, weiß ich jetzt nicht, wenn das jetzt Dortmunder und Schalker wären, was anderes.
Und heutzutage wird immer darüber geredet, kann Musiala und Wirtz, können die zusammenspielen, nehmen die sich nicht Platz weg? Überlegt mal, wenn du jemanden hast wie Netzer, eher der offensive Typ, dann hast du Breitner, den Defensiven im Zentrum sozusagen. Dann hast du aber mit einem Overath ja auch nochmal jemanden, der im Mittelfeld die Fäden und die Strippen zieht. Und es hat damals perfekt funktioniert, wo ich mich dann heutzutage auch immer frage, warum sollte es nicht funktionieren? Aber die Diskussion gibt es immer. 96 war auch die Frage, ob Möller und Hässler zusammen können. Also ich glaube, das hast du immer in Deutschland, dass du im Mittelfeld diese auch wichtigen Persönlichkeiten hast. Keine Ahnung, Littbarski war ein guter Zehner, Uwe Bein gab es noch im Mittelfeld, Gaudino und so weiter. Das ist dann schon echt schwierig und, du hast gerade Helmut Schön erwähnt, es geht darum, das zu moderieren. Also Blöcke und halt auch diese starken Charaktere.
Und wahrscheinlich auch der Unterschied von heute zu früher, dass vielleicht auch taktische Systeme damals weniger komplex waren und Trainer lange Leine gegeben haben, also vielleicht war es auch eher möglich, so als Block dann auf dem Feld einfach auch das zu machen, was du im Verein gemacht hast, im Vergleich zu gewissen Spielsystemen heute.
wir reden ja jetzt auch so ein bisschen jetzt über dieses Thema, weil ja jetzt, Mario, du hast es gesagt, diese Kadernominierung ansteht. Ich bin sehr gespannt im ersten Spiel gegen Frankreich dann von Julian Nagelsmann, wie viel Bayern er dann wirklich aufs Feld schickt, weil da ja, wir sehen es jetzt, die Bayern sind nicht super erfolgreich. Dementsprechend glaube ich auch, dass der Bayern-Block eher klein ausfallen
wird. Ich denke, wir gehen jetzt durch bis zum Hier und Jetzt und dann können wir noch ein bisschen spekulieren, auch wenn wir das bei Nachholspiel nochmal nicht machen, weil unsere Folgen zeichnen sich meistens dadurch aus, dass sie niemals alt werden, weil wir eh schon über Sachen sprechen, die irgendwann mal passiert sind. In dem Fall schauen wir ein kleines bisschen voraus, aber das kann man erst tun, wenn wir genug zurückgeschaut haben. Deswegen machen wir jetzt weiter mit den 80er Jahren, weil in den 70ern waren wir gerade. Nachfolger von Helmut Schön war Jupp Derwall, der davor ja auch schon als Co-Trainer mit unterwegs war, deswegen kannte er das Konzept der, jetzt wollte ich schon sagen, der Rudelbildung schon, der Blockbildung schon.
Auf jeden Fall auch ein Erfolgskonzept beim DFB, ne? Wenn der Assistent dann zum Cheftrainer wird.
Stimmt.
Ja,
stimmt.
Immer wieder passiert. Jedenfalls kam dann die Zeit des HSV mit Manni Kals, mit Felix Magath, mit Horst Rubesch. Später wieder ein paar Kölner mit dabei gewesen, mit Toni Schumacher, Pierre Littbarski, Klaus Allofs und Gerd Strack.
Der sagt mir nichts.
Ich kenne nur Günter Strack.
Der HSV, Anfang der 80er haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Europapokalsieger, deutscher Meister, Pokalsieger. Und mit Horst Rubesch da so eine Kante im Sturm zu haben in der Nationalmannschaft.
Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber früher war natürlich das Spiel insgesamt noch langsamer. Oder wenn man so will, weniger schnell, sagen wir es vielleicht mal positiver ausgedrückt. Deswegen hieß es häufig, dass früher der große Vorteil einer Blockbildung war, dass die Spieler das Spiel schneller machen können, weil sie sich eben schon kennen. Ah. Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ob das auch stimmt, aber ich kann es mir nur so erklären, dass heute das Spiel eh so schnell ist, deswegen muss man von den Spielern erwarten, ja, dass die das trotzdem hinkriegen, selbst wenn die jetzt nicht jede Woche fünfmal miteinander trainieren. Aber das kann damals so vielleicht schon ein kleines bisschen gewesen sein, dass das echt ein Vorteil war.
Kürzere Übersetzung. Ja, stimmt schon. Ja. Das siehst du ja auch bei so Mannschaften wie Real Madrid, wenn du so viele Jahre zusammenspielst, die verstehen sich blind. Die wissen alle, wo der linke und der rechte Mann von einem stehen. Also das ist ja in der Nationalmannschaft dann wahrscheinlich
nicht anders. Ich glaube, es geht ja vor allem auch um die Stimmung dann rund um den Platz.
Auch, ja.
Dass du weißt, da gibt es einfach, es gibt dann zwar eine Gruppenbildung, aber es ist dann eher die Blockbildung und die zieht dann alle mit ein. Und
vielleicht ist das heute auch deshalb was anderes. Es fällt mir jetzt erst ein, ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber heute ist ja jeder mit jedem in Kontakt. Ist ja völlig wurscht, ob der jetzt hier wohnt oder da wohnt oder wie auch immer. Mhm. Früher war das eher so, die haben in München gespielt, sind in München halt miteinander essen gegangen und haben da ein Bier getrunken oder was auch immer. Heute ist es doch völlig wurscht.
Ja.
Weil jeder ist mit jedem ständig in Kontakt. Über FaceTime und WhatsApp, keine Ahnung, das gab es ja logischerweise früher alles nicht. Deswegen glaube ich, ist das sowieso nicht mehr ganz so dringend, weil die sich eh alle so gut kennen. Und früher war das, glaube ich, schwieriger, jemanden gut zu kennen, wenn er 600 Kilometer entfernt wohnt, weil man sich einfach nicht so ständig sehen konnte.
Ja, und dann hast du noch ergänzend dazu natürlich auch mittlerweile von Seiten des DFBs auch mit so DFB-TV und irgendwelchen Social-Media-Geschichten ja auch schon auf den Versuch.
Es wird immer persönlicher, genau.
Ja, Spieler zusammenzuführen, irgendwelchen Interviews zu zweit oder hier und da mal eine Auto-Challenge oder was auch immer.
Ja, klar.
So, Jungs, wir sind da angekommen, wo wir immer hin wollten in dieser Folge. Erstens mal bei der WM 1990 in Italien und zweitens mal bei Uli Köhler. Uli, herzlich willkommen.
Buongiorno.
Buongiorno, ja, in unserem Wohnzimmer hier bei Nachholspiel. Wir haben schon in den vergangenen Minuten gesprochen über Blockbildung von 1954 und 74 und jetzt sind wir 90. Du hast zuvor, als du gerade reingelaufen bist zur Tür, schon gesagt, hoffentlich habt ihr nicht über Fürth und über Nürnberg gesprochen, 1924, aber haben wir natürlich doch.
So ist es, das war die Superblockbildung.
Genau, hat aber nicht ganz so gut funktioniert. Also in den 90ern, Uli, du weißt es, weil du warst natürlich mittendrin. War es zum ersten Mal so, dass es einen Legionärsblock gab in der Geschichte der Nationalmannschaft und das ist wirklich erstaunlich, weil meistens waren es einfach Bayern-Spieler, Dortmund-Spieler, wie auch immer, Kölner und Gladbacher. Jetzt aber von Inter Mailand, Matthäus, Brehme und Klinsmann und das war wirklich, glaube ich, die Achse schlechthin.
Das waren damals absolut der Wahnsinn. Es war ja meine erste Weltmeisterschaft überhaupt, die ich erleben durfte. Und ich hatte vorher schon die Weltmeister alle besucht gehabt, weil es war ja damals die große Nummer. Maradona war ja auch in Italien und wir haben damals für die ARD, habe ich so eine Serie gemacht und habe die persönliche Porträts von den Jungs immer gedreht und war natürlich herrlich. Also Maradona war natürlich sowieso der Wahnsinn. Da musste ich 3 Tage warten, bis er dann vom Nachmittags Halbschlaf aufgewacht war, um ihn in Neapel zu kriegen, aber ich habe ihn gekriegt und dann war ich natürlich auch bei Jürgen Klinsmann, Andi Brehme und Lothar Matthäus. A Piano Gentile heißt dieses Trainingszentrum von Inter Mailand, also herrlich mitten in der Pampa gelegen zwar, in der Nähe vom Comer See, da haben sie auch alle gewohnt, also das war eine Idylle und das war damals das Nonplusultra.
Und ihr wart auf dem Boot, glaube ich.
Wir waren am Boot, also erzählt, ja. Lothar hat uns mitgenommen auf seinem Schiff zu einer kleinen Insel im Comer See. Da gab es so einen speziellen Koch, der hat noch so eine große spirituelle Geschichte drumherum erzählt, war aber wunderbar. Und
es war kein Tretboot, nehme ich an.
Es war kein, nein, es war ein ordentliches Motorschiff, jetzt keine Cristiano Ronaldo Yacht, aber es war ein ordentliches Schiff und Lothar war wie immer gut drauf, aber auch die anderen, die ja, kann man sich heute gar nicht vorstellen, in diesem Trainingslager ja, mussten die auch immer bleiben und die haben dort Zimmer gehabt, da haben die dann also nicht übernachtet, aber zumindest Nachmittag schlafen, dann ging die nächste Trainingseinheit los und das war relativ spartanisch eingerichtet, aber es war der Grundstein, also diese drei waren der Grundstein für eine erfolgreiche WM und vor allem der Lothar.
Das ist witzig, dass du das sagst, denn Klaus Augenthaler hat damals in der Folge, ne, als wir mit ihm gesprochen haben über die WM, meinte er auch, wie wichtig das war, dass Lothar Matthäus, aber auch die anderen beiden sich so gut auskannten und auch Italienisch gesprochen haben. Die haben die anderen so ein bisschen auch unter ihre Fittiche genommen und natürlich, klar, Lothar auch so ein bisschen gezeigt, was sie alles können und was sie alles haben und wen sie alles kennen. Aber die ganze Mannschaft hat sich auch so ein bisschen auf die drei verlassen. Also so auch außerhalb des Platzes.
Sie waren die Leader da einfach. Lothar ist von Haus aus, das war früher nicht anders wie heute, der nach Hause geht und der, ich zeige euch alles, ja, also war herrlich. Und das Quartier war ja auch dort, das war ja in Erba ein wunderschönes Hotel und da war auch der Trainingsplatz gleich in der Nähe. Wir Journalisten konnten da überall hin und war voll zugänglich und gab sogar eine Kirche, die direkt davor war. Ja, also die waren da auch dort und das war die einzige Kirche, die auch noch einen Kiosk da drin hatte. Also es war komplett skurril rückwirkend, aber damals natürlich perfekte Atmosphäre.
Hatte es nicht sogar auch einen Vorteil, dass sie haben ja ganz viel auch in Mailand gespielt, dass auch sehr viele italienische Fans auch für die Deutschen begeistern konnten, also gerade für die drei?
Das war ganz, ganz wichtig und die sind ja heute noch. Also noch heute ist, wenn du sagst, Matthäus, Andi Brehme, Gott hab ihn selig und Jürgen Klinsmann, das sind heute noch die Superstars, die Interisti verehren, die lieben die. Also es hat nichts mit deutscher Fankultur zu tun. Also dort bist du, wenn du einmal gut gespielt hast, ein Held für immer.
Wir versuchen natürlich, das große Ganze hier abzubilden, deswegen machen wir jetzt wieder einen Haken dran an die WM 1990, bleiben aber noch in den 90ern, weil es gab ja nochmal einen Titel zu feiern, 6 Jahre später, Europameisterschaft. Ein Bundestrainer war damals dann ein anderer, nämlich Berti Vogt. Und dann muss man schon sagen, dass sich jetzt das langsam dreht. Also die Bayern haben wieder einen Block gestellt, wie sie es meistens getan haben, aber jetzt kommt zum ersten Mal so ein richtiger Dortmund-Block plötzlich dazu, weil früher hatten wir viele Kölner, wir hatten viele Gladbacher mit dabei, wie auch immer, teilweise vom HSV. Aber jetzt waren die beiden ganz großen Spieler, eigentlich Matthias Sammer vom BVB und Jürgen Klinsmann, der dann halt schon in Richtung München unterwegs gewesen ist. Und von daher, ja, ich kann es mal kurz durchgehen. Also BVB, Sammer schon gesagt, Reuter, Steffen Freund, Andi Möller und Jürgen Kohler. Und Klinsmann, also mit den Bayern, dann mit Helmer, Ziege, Babbel, Strunz, Scholl und Oliver Kahn saß auf der Bank.
Ja. Aber hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass Dortmund da ja wirklich sehr viele...
Ja, es waren jetzt glaube ich 4 oder 5 Spieler, das ist
Spieler schon ein großer Block,
aber 96...
Ja. Und ein Bild bleibt mir immer in Erinnerung, Thomas Helmer mit 2 bandagierten Knien. Ja, das war ja, da waren ja, ich glaube zum Schluss für das Endspiel oder fürs Halbfinale wurden sogar Torhüter-Trikots mit Feldspieler-Trikots beflockt,
stimmt.
Weil alle verletzt waren und keiner mehr konnte.
Stimmt, es wurde ja auch Jens Todt wurde noch nachnominiert und so, also es war wirklich...
Das waren noch Olli Reck und Olli Kahn.
Ja, oder? Genau, Olli Reck und Olli Kahn haben Feldspieler-Trikots schon mal
vorsorgt.
Stell es mal vor.
Ich glaube, kenne das Zitat nicht, aber es könnte gut ein Zitat gefallen sein, dass Bayern-Spieler sagen, bevor der aufläuft, spielen wir zu zehnt.
Und dann hat er irgendwann in der Bundesliga einmal versucht, einen Elfmeter zu schießen, gegen Pipica war es, glaube ich. Der ging aber nicht rein. Er hat das mehr oder weniger als
Aber er hat ein wunderschönes Tor geschossen, das wisst ihr schon,
Oliver Kahn. Das aber nie gezählt hat.
Nein, er hat es geschafft, im Überschwang hat er gedacht, vielleicht sieht es keiner, als er mit beiden Fäusten eine Ecke ins Gerein gefaustet hat.
Ich glaube, gegen Rostock war das.
Gegen Rostock ist einiges passiert, da hat auch Giovanni Elber von der Eckfahne getroffen. Aber wie sind wir jetzt auf Giovanni Elber gekommen, wenn es um Deutschland geht? Naja, zählt auch schon als Deutscher auf jeden Fall, der Giovanni. Uli, bist du ein Fan der Blockbildung oder sagst du, es ist eigentlich völlig überbewertet, weil die müssen sich, wie auch immer, ohnehin gut verstehen auf dem Platz?
Ich glaube, damals war es noch fast ein bisschen wichtiger, da waren die Systeme noch nicht so ausgefeilt, rein von meinem Gefühl her. Heute wird ja jeder Move wird ja analysiert und dann im Nachhinein gemacht. Es gab damals auch schon Ansätze für dieses Spiel, also war Detmar Kramer war, glaube ich, der Erste, der in Planquadraten aufgeteilt hat, hat nur noch nicht so gut funktioniert. Und also ich glaube, das war schon wichtig, dass man eingespielt war und so weiter. Heute, glaube ich, ist es nicht mehr so wichtig, sind alle so gut ausgebildet. Klar, die Abwehr, wann kommt der Torwart raus, wann bleibt er drin, aber das ist ja nun wirklich in schnellen paar Trainingseinheiten hinzubekommen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch für die Trainer damals deutlich angenehmer war, zu wissen, ach, da sind fünf, die sich aus dem Verein kennen.
Ja, und die auch im Verein erfolgreich sind.
Ja, genau.
Und ja nicht nur, wenn du dich kennst, aber halt irgendwo immer gegen den Abstieg spielst, sondern halt auch wirklich bei den Bayern sowieso fast immer um die Meisterschaft spielst. Das ist natürlich total gut. Da hast du dann schon so den Erfolg immer automatisch mit drin.
96 war auch noch eine hochinteressante Geschichte, weil muss man 90 anfangen. Da ging es darum, Bodo Ilgner im Tor. Ja, und da ging es ja mal Elfmeterschießen und bei der WM 90, bei dem berühmten Elfmeterschießen gegen England, hat der Franz ja dann im Nachgang, habe ich ein Interview für diesen großen 90er-Film und da hat er gesagt, ja und dann gab es Elfmeterschießen gegen England und da haben wir schon gewusst, also mit Bodo, da haben wir nur Chance, wenn einer drüber schießt oder einer schießt ihn an. Und so ist es ja dann auch passiert.
Das ist genau so gekommen.
Das hat er auch gesagt und so ist es dann auch passiert. So, Schnitt, ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, warum hast du ihn dann aufgestellt? Dann hat er gesagt, naja, der Bodo, den musst du halt schon aufstellen, der hat uns so weit gebracht. Aber unser Bester war die Nummer 3. Wohlgemerkt nicht die Nummer 2, Raimund Aumann, sondern die Nummer 3, Andi Köpke. Und jetzt geht es durch 96, da war Köpke im Tor. Berti hat ihn aufgestellt, aber der Beste war damals schon Oliver Kahn.
Und wieder hat er, Andi Köpke hat ja auch gegen England den Elfmeter gehalten, dann 96, genau wie Ilgner 1990.
Da und Andi Köpke hat auch die besseren Elfmeter geschossen. Ja,
also das war schon eine verrückte Zeit.
Also die meiste Zeit, kann man sagen, aus DFB-Sicht funktioniert es gut, wenn man einen Block hat, von welcher Mannschaft auch immer. Trotzdem müssen wir über das Jahr 2000 sprechen und über die grandiose Zeit des deutschen Fußballs.
Also, habe ich gestrichen.
Wir machen es schnell, aber es waren keine schlechten Spieler, die eigentlich da waren. Mit Kahn, Linke, Babbel, Scholl, Janka von Bayern. Dann haben wir aber die Leverkusener Zeit mit Nowotny, Ramelow, okay, kann man sagen, was man will, aber es waren auch Ballack, Kirsten und auch Paulo Rink, nicht zu vergessen, mit dabei. Also das war dann auch plötzlich ein Leverkusener Block, der den zweiten Block gestellt hat. Aber danach kommt Rudi Völler ins Spiel, beziehungsweise als Teamchef ins Spiel. Mhm. Und das ist eine interessante Geschichte, weil ich es nicht genau wusste, vielleicht wusstet ihr das, aber er war nie ein Fan von Blockbildung. Der hat gesagt, ich habe das Gefühl, das gibt es ohnehin nur in Deutschland. Und wenn wir so ganz ehrlich sind, bringt es nicht viel, Blockbildung zu machen bei der Nationalmannschaft.
Okay, hat er dann 2-2 anders nominiert oder wie?
Nee, nicht so hundertprozentig anders, muss man auch sagen.
Was willst du denn auch machen, wenn da Nummer 7 gute Deutsche aus München eben sind?
Ja. Ich meine, damals war natürlich auch gerade die Zeit der jungen Wilden beim VfB Stuttgart damals. Mhm. Deswegen hat er da mal immer wieder ein paar ausprobiert mit Kurani und Hinkel. Und mein Lahm war zwar Bayern, aber hat dann plötzlich bei Stuttgart gespielt. Aber es war dann auch die Zeit, als Schweinsteiger plötzlich schon mit aufgetaucht ist. Jens Jeremies war immer noch da. Der hat noch mitgespielt. Aber klar, Kahn und Ballack von den Bayern waren dann auch irgendwie immer schon mit dabei. Man kann immer Pro und Contra finden, finde ich, für Blockbildung oder eben auch nicht. Einerseits kennen sie sich, andererseits gibt es eben die Grüppchenbildung, sodass die vielleicht viel mehr miteinander abhängen im Hotel, weil sie sich eben so gut kennen.
Also es war damals, also das war völlig ein wilder Haufen damals auch, 2-4. Das war ja auch, wo Philipp Lahm dann irgendwann mal gesagt hat im Nachgang, dort hat er ja nicht spielen dürfen, auch nicht. Also er hat ja auch nicht aufgestellt und Schweini hat auch nicht spielen dürfen. Die waren aber zumindest schon mal dabei oder glaube ich waren keine Stammspieler. war der auch nur 3 Spiele im Endeffekt, die sie da mitgemacht haben. Naja, also auf jeden Fall war das so, dass Philipp Lahner mal gesagt hat, ja, unterm Rudi, wir haben sowieso nichts trainiert. Also der war ganz, der kam von einem trainingsintensiven Felix Magath, glaube ich, aus Stuttgart irgendwie. Und dann haben die gar nichts gemacht die ganze Zeit. Also auch 2-4, als das dann der Fall war. Also das war ja auch schon 2-2 war nur Oliver Kahn ja irgendwie, der gezeigt hat, also 2 gegen 11 funktioniert. Michael Ballack hatte auch eine gute WM gespielt, da in Japan und Korea. Und Oliver war ja Wahnsinn, der hat ja alles gehalten, was irgendwie zu halten war. Also der, sage ich mal, war der Bayern-Block 4-5. Ja, der war damals der absolute Wahnsinn.
Wir verlassen einmal ganz kurz das DFB-Team. Aber wenn wir jetzt so die Zeit sprechen, 2008, 10 und 12, kommen wir nicht drum rum und müssen über die Spanier sprechen, weil sie damals einfach alles gewonnen haben. Und das Interessante bei denen ist ja, man kann nicht viel verfeindeter sein als zwischen Barcelona und Real Madrid. Und die haben es trotzdem irgendwie hinbekommen, dass sie zumindest für die Nationalmannschaft alle sowas von an einem Strang ziehen. Und ich kann jetzt mal die Namen grob vorlesen, wer dann da dabei war. Und da war niemand unter Superstar, sondern wirklich alle extrem. Also Iniesta, Xavi, Busquets und Puyol als Beispiele von Barca. Wir haben Sergio Ramos und Iker Casillas von Real. Und dann haben die da eigentlich 4 Jahre lang alles dominiert. Kreuz und quer, egal was. WM, EM, 4 Jahre lang alles gewonnen, 3 Titel.
Und alle Namen, die du jetzt aufgezählt hast, stehen ja auch nicht nur für sportliche Außergewöhnlichkeit, sondern ja auch für diesen Charakterkopf. Und ich glaube, dass das ja am Ende auch entscheidend ist, wenn du dich dann unterordnen musst für die Nationalmannschaft und auch dann sagst, für 4, 6, 8 Wochen halten wir jetzt hier zusammen.
Es waren
dann
herausragende Spieler, die einen großen Ehrgeiz haben, und darf man auch nicht vergessen, in Spanien ist der Nationalstolz auch noch ausgeprägter als in Deutschland. Das war damals noch mehr denn je, ja. Und das hängt schon alles dann so mit zusammen. Da, die haben sich gefreut. Also als guter Kicker, ihr seid ja auch alle 3 grandiose Kicker gewesen, ja. Also da freut man sich doch, wenn man mit anderen guten Kickern zusammenspielen kann, egal wo die jetzt herkommen. Und ich glaube, es hat es ausgemacht. Und trotzdem sage ich, 2010 war die deutsche Mannschaft die beste deutsche Mannschaft, die es gegeben hat. Ja. Also besser als 2014 und all die anderen Jahre, das war sensationell.
Weil jung, hungrig.
Genau, weil es damals eben noch auch so ein bisschen überraschend war, dass die Jungen schon so gut waren.
Die sind da U21 Europameister geworden. Danach ging es so ab. Also das war die absolute Super-WM. Ein Jammer, dass Thomas Müller da im Halbfinale gesperrt war gegen die Spanier. Sonst hätte es vielleicht ein bisschen anders ausgesehen.
Auch total interessant, weil über diese Generation ja immer gesprochen wird. Die waren damals alle in unterschiedlichen Vereinen, aber hatten eben dieses eine Erlebnis von dieser U19 Europameisterschaft.
U21 Europameisterschaft. In Malmö, Endspiel in Malmö gegen England. Und das hat Mats Hummels defensives Mittelfeld gespielt. Ja.
Weil es zu viele gute Innenverteidiger gab.
Alles, Jerome war ja da, Manuel Neuer war da. Nichts vergessen, Sandro Wagner im Sturm.
Doppeltorschütze im Finale.
Aber ganz kurz nur, Mario, zu den Spaniern. Ich finde interessant, da waren sie sehr erfolgreich, ja, aber auch in den Jahren und Jahrzehnten vorher gab es ja auch schon diese Rivalität zwischen Barca und Real. Da waren sie aber nicht so erfolgreich. Deswegen glaube ich, dass Blockbildung da dann egal ist. Es ist natürlich auch immer Talent.
Es ist die goldene Generation
gewesen. Das ist es. Ja. Ne? Also genau. Was bringt dir eine Blockbildung aus Real und Barca, wenn da eben nicht Xavi, Busquets, Ramos, Casillas und so weiter spielen? Also das hat auch immer was mit Talent zu tun. Denn Uli hat es meiner Meinung nach völlig richtig gesagt. Ich fand die 2010-Mannschaft in Deutschland talentierter als die 2014er eigentlich. Ja. Und die 2014er, hinterher wird ja über Campo Bahia gesprochen, da bin ich natürlich auch sehr gespannt, was Uli dazu noch erzählt. Also
das ist ein gutes Stichwort, weil da kommen wir jetzt dazu, weil das natürlich wunderbar ist, wenn wir über die 2009er-Truppe sprechen, die dann 5 Jahre später alle im idealen Fußballalter waren und dann 2014 Weltmeister geworden sind. Es waren, das gehen wir ganz kurz durch und dann können wir über Campo Bahia sprechen, 7 Bayern und 4 Dortmunder insgesamt mit dabei. Es ist schon mal eigentlich, wenn man es so sieht, die erste Elf komplett, weil wir gehen es einmal auch von den Namen her durch.
Kevin Großkreuz hat nicht immer so gespielt.
Ja, nicht immer. Lahm, Kroos, Schweinsteiger, Boateng, Müller, Neuer. Das waren schon mal 6 in der Startelf, auch im WM-Finale. Ist Wahnsinn. Mario Götze eingewechselt. Siegtor, klar. Was natürlich auch schon eine gute Sache war, auch wenn du, Olli, nicht so gerne davon hörst, ein Jahr vorher das Champions-League-Finale. Die Bayern haben es zwar gewonnen, aber was ich sagen will, auch Dortmund war ja im Finale. Yeah. Deswegen, das waren einfach unfassbar gute Fußballer, weil die waren dann ein Jahr später zusammen im WM-Finale oder zumindest in der WM und ein Jahr vorher in Wembley auf dem Rasen des Champions League-Finals. Also das war, ja, wenn wir über die spanische goldene Generation sprechen, müssen wir sagen, das war die deutsche goldene Generation.
Das war, die waren unglaublich gut und ich war ja da im Campo Bahia mit dabei, habe das ganze Gezerre miterlebt. Das Hotel wurde ja aus dem Boden gestampft und eigentlich nicht richtig fertig geworden. Also als die Spieler eingezogen sind vorne, haben die hinten noch gehämmert und den letzten Grasdinger verlegt. Und ich weiß, dass Miro Klose, glaube ich, da hat es reingeregnet, also Regengüsse dann kamen, aber es war egal, weil du einfach da ein unglaubliches Feeling hattest und die haben ja in so 5 Villen gewohnt, die Mannschaften, da waren immer 4 Zimmer drin und das hat Oliver Bierhoff und Jogi Löw sehr gut gemacht. Sie haben durchgemischt quasi, also die Blockbildung hat im Haus nicht stattgefunden. So war,
das ist aber auch ein gutes Zeichen.
So war Basti Schweinsteiger in einem, ich weiß nur, dass da Kevin Großkreutz auch noch mit drin war und ich glaube, ein anderer Dortmund auch noch, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber das alles hat zusammengeführt. Und
glaubst du, dass das auch ein Grund war für den Erfolg, also dass das so eine komplett wirklich mit Absicht durcheinander gewürfelte...
Das war einer der Punkte. Und es gab, keiner konnte auf dem Zimmer bleiben. Es war eine große offene Area, die war schon überdacht mit so Strohdach, weil es war ja Winter in Brasilien, es war in Bahia, ist Winter auch mit 25, 28 Grad, selbst wenn es regnet. Aber die trafen sich dann auf dieser Veranda, mit so Strohdach gedeckte Poolbereich im Prinzip, wo auch gegessen wurde. Also du warst immer zusammen. Es war, machen wir uns nichts vor, die waren nicht zum Urlaub dort, aber es war das komplette Urlaubsfeeling. Ja, es ist ja in diesem Film, wo Basti Schweinsteiger ins Meer springt und Danke Sepp Blatter schreit, ja, aber nur deshalb, weil sie da eben wohnen durften und weil das einfach da so eine wunderbare Oase des Friedens war. Und allein nach dem ersten Sieg, ja, gegen Portugal kamen sie wieder heim, haben ja irgendwo JWD da gespielt, kamen heimgeflogen und wir waren ja auch dort um die Ecke. Und die ganze Nacht, es war atemlos, war das übrigens damals der Song. Sie sangen es die ganze Nacht, krölte es, hörtest du aus dem Campo Bahia. Das war ja nur so ein kleiner Strandabschnitt, wo diese 5 Villen draufgepflastert waren, in einem Mini-Dorf da an der Küste. Und das hat durch den ganzen Wald geschallt und das war der Grundstein. Ich glaube, auch dieser erste Sieg war der Grundstein. Und da war die Blockbildung komplett egal. Also da waren alle nur noch... zusammen. Außer eine Geschichte, halt eine fällt mir ein. Ja. Aber, nee, die kennt ihr auch, die ist ja jetzt nicht unbekannt. Ist
egal, Uli, komm, du darfst
immer. Also Basti Schweinsteiger und Kevin Großkreutz haben sich echt gut verstanden. Ja, Kevin Großkreutz war ganz begeistert, der wusste ja selber nicht, warum er überhaupt mitgefahren durfte, aber er durfte, weil man einfach so einen gebraucht hat. Und dann war ja Schweini dann mit dem berühmten blutenden Auge und da am Boden gelegen und der konnte ja nicht mehr. Der hat sich ja völlig, hat ja sein bestes Spiel seines Lebens im WM-Finale gemacht. Passiert einem auch selten, muss man auch sagen. Und dann lag er am Boden und schaute raus und sah, dass der Jogi ihn auswechseln wollte und Kevin Großkreutz lief entlang. Und dann hat der Schweini gesagt, nee, bevor der reinkommt, das spiele ich jetzt durch und spiele ich mit einem Auge, egal.
Also ist Großkreutz der eigentliche WM-Held, ne?
So
kann man sagen. Weil ich vorhin schon gesagt habe, dass 4 Dortmunder dabei waren, die wollen wir nicht unterschlagen. Es waren Weidenfeller, Hummels, Großkreutz und auch Durm war natürlich mit dabei.
Und im Sommer kam noch Matthias Ginter dazu.
Ja. Genau, wir können alle Transfers noch mit einbauen. Dann sind immer mehr Dortmunder, wer da mal hingegangen ist.
Ja, Mats Hummels, Wahnsinn, wahnsinnig, wie gut der war.
Ja.
Und heute noch ist, muss man sagen, das ist ja Wahnsinn. Jetzt 10 Jahre später.
Genau, ja. Dazu kommen wir nämlich gleich noch. Wir machen es jetzt langsam rund, unsere ganze Geschichte, weil es gibt eigentlich auch eine Mannschaft, die ein richtig gutes Gegenbeispiel ist für die Blockbildung. Wir gehen jetzt in die nächste WM rein, 2018. Es gab 8 Bayern-Spieler, aber wir wissen, wie es ausging aus deutscher Sicht. Da haben auch 8 Bayern-Spieler als Block überhaupt nichts gebracht, sondern Gruppenphase war Endstation. Aber jetzt haben wir die Franzosen als Weltmeister. Und ich habe es mal zusammengeschrieben, wo die alle gespielt haben. Und dann können wir gleich darüber diskutieren, ob die letzte Dreiviertelstunde hier völlig für die Katz war, weil die Blockbildung vielleicht auch gar nichts bringt, wenn du solche Spieler hast, in ganz Europa verteilt. Also, Frankreich 2018. 3-mal PSG, 3-mal Marseille, 3-mal Atletico, 2-mal Chelsea, 1-mal Real, 1-mal Barca, 1-mal Bayern, 1-mal Man City, 1-mal Man United, 1-mal Tottenham, 1-mal Sevilla, 1-mal Stuttgart und 1-mal Lyon.
Es ist Talent. Wenn es bringt dir nichts, ne, dann hast du 11 einzelne Vereine, aber 11 Superstars.
Ich glaube, wir können uns darauf einigen, wenn eine Mannschaft weniger Talent hat, dann hilft die Blockbildung, weil dann kennen die sich zumindest. Aber wenn du natürlich lauter Superstars und Einzelkönner hast, dann ist es wurscht, dann können die sonst wo spielen, auch in Saudi-Arabien meinetwegen, und kriegen dann irgendwie.
Aber es ist ja schon so, dass jetzt, also aktuell, ich glaube, der deutsche Nationalmannschaftskader war doch noch nie so international, oder?
Ja gut, es kommt drauf an. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wer nominiert wird. Uli, wir haben vorhin drüber gesprochen, wenn die Folge erscheint, ist der 9. März. Mhm. Am 14. wird Julian Nagelsmann den ersten Kader des EM-Jahres bekannt geben. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht er und was kann man erwarten? Glaubst du, dass er auf Blockbildung setzt? Oder auch wenn die Bayern diese Saison nicht gut sind? Weil Uli Hoeneß sagt ja immer, guter FC Bayern ist gut für die Nationalmannschaft.
Ja, das ist natürlich grundsätzlich richtig. Wenn du aus einem mit einem aufgeblasenen Selbstbewusstsein kommst, weil du alles niedergeradelt hast, dann sind natürlich die vier auch wunderbar. Aber im Moment passiert gar nichts beim FC Bayern. Deshalb muss Julian sehr pragmatisch aufstellen. Ich bin auch sicher, dass nicht die besten 11 Spieler gerade in diesem Jahr die beste Nationalmannschaft abgeben, sondern dass er da ganz genau sortieren muss, wen brauche ich wo, auf welcher Seite. Viele baugleiche Spieler im Mittelfeld, das ist ein Problem. Dafür hapert es hinten und Führung und all diese Dinge. Es ist ein höchst komplexes Werk, das Julian Nagelsmann zu vollbringen hat, weil Talent ist da, Talent langt aber nicht. Du hast ja gesehen, letztlich muss es als Mannschaft funktionieren. Also ich habe gerade die Bayern-Doku, diese Generation Wembley nochmal gesehen. Da wusstest du, selbst Ribéry und Robben, wo der eine dem anderen ein blaues Auge gehauen haben, sie liebten sich am Ende und sie haben es nur so zusammen alle geschafft. Und die Argentinier haben das hochtalentierte französische Team bei der letzten WM in Katar besiegt, nur weil sie es wollten und aus gar keinem anderen Grund.
Ich sage euch jetzt gleich ein paar Namen. Wir können ein bisschen in die Zukunft schauen, wer jetzt nominiert wird und wer nicht. Das ist ja momentan die große Frage. Der Vollständigkeit halber, weil ich vorhin 2018 erwähnt habe, wir hatten natürlich die WM 2022 auch noch. Das waren 7 Bayern-Spieler. Mhm. Zuvor waren es 8, beides mal Vorrunden aus. Von daher ist die Blockbildung nicht mehr so stark, wie sie mal war in Deutschland, muss man auch ehrlich sagen. So, jetzt also 2024, es steht irgendwann die EM-Nominierung an. Jetzt erstmal Testspiele, aber dann geht's ums große Ganze. Ich sage euch jetzt mal ein paar Bayern-Spieler und ein paar Dortmund-Spieler und dann können wir schauen, wie viele von jedem Block es reinschaffen, unserer Meinung nach. Also Bayern. Neuer, Müller, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Musiala, Sané und eventuell, ich habe jetzt mal Pavlovic mit aufgeschrieben, weil Pavlovic ein Senkrechtstarter ist und das wirklich gut macht. Das wären theoretisch bis zu 8 mögliche. Wir können jetzt schauen, wie rum machen wir es. Wen nominiert er nicht oder wen nominiert er sicher?
Ich glaube, dass es Gnabry nicht schaffen wird,
das glaube ich,
weil immer noch verletzt, soweit ich weiß.
Ja, und weil einfach
Überangebot.
Nein, viel zu schwankend in seiner Leistung. Mhm. Also der Weltklasse-Spieler, also zumindest auf dem Gehaltszettel, das ist ein guter Bundesligaspieler, aber für einen Weltklasse-Spieler hat er viel zu wenig Ausreißer nach oben, viel zu viel Schnitt.
Ja, schöner kann ich es gar nicht zusammenfassen. Ich würde auch sagen, dass er Goretzka mitnimmt, auch wenn er nicht von Anfang an spielen wird. Aber Gnabry glaube ich nicht. Ich glaube, er nimmt eher Pavlovic als Gnabry mit. Ja, würde ich auch sagen.
Ich glaube Pavlovic auch nicht, weil er wird Pascal Groß, Robert Andrich. Damit ist das doppelt besetzt, diese Sechser-Variante.
Genau.
Und wenn
Kimmich wird rechts hinten spielen, das steht jetzt schon fest bei der Europameisterschaft. Deswegen ist die Doppel-Sechs
auch da.
Halb offen, halb nicht, weil Gündogan soll ja offensiver spielen.
Aber da hat er auch schon Musiala und Wirtz. Also ist schwierig.
Thomas Müller?
Ich glaube, Thomas Müller nimmt er mit für den Teamgeist. Also er wird möglicherweise spielt er immer nur 10 Minuten am Ende oder so. Aber Thomas Müller, ich habe jetzt auch gerade wieder mit ein paar von der Nationalmannschaft intern gesprochen. Thomas Müller, man kann sich das nicht vorstellen, wie integrativ er auftritt, wie er ist. Und er weiß ja selber, dass er nicht mehr von Anfang an spielen wird. Ja, aber er ist davon fest überzeugt, dass er der Mannschaft helfen kann, auch auf dem Feld. Und zwar nicht nur durch Radio Müller, sondern durch Taten. Mhm. Ja, weil er es organisieren kann auf dem Feld. Und ich glaube, deshalb wird er ein wichtiger Spieler sein.
Ich glaube auch, um noch ergänzend hinzuzufügen, dass Müller eben auch durch diese mediale Aufgabe, die er mittlerweile auch bei den Bayern hat, so ein bisschen auch der Krisensprecher, oder Krisenkommunikator, dass er da einen ganz großen Wert hat für den DFB.
Jetzt müssen wir noch die Dortmunder durchgehen, weil wir natürlich, ja, da können wir mal gucken, ob es wirklich einen Blog gibt oder nicht.
Das geht schneller.
Na wirklich, es ist echt interessant, weil es kann sein, wenn ich das so durchgehe, dass es gar nicht viele sind, obwohl es viele Namen sind. Also Süle, Hummels, Schlotterbeck, Can, Brandt, Füllkrug.
Füllkrug und Hummels nimmt er mit.
Ja, danke.
Dann hast du auch gesagt?
Ja.
Also Schlotterbeck und Uli hat es gerade perfekt gesagt, bei Gnabry zu wenig Ausschläge nach oben. Bei Schlotterbeck sind zu viele Ausschläge nach unten, egal ob in der Nationalmannschaft oder bei Dortmund. Meiner Meinung nach reicht es nicht. Vielleicht bin ich auch überkritisch, weil es meine Lieblingsmannschaft ist. Ich weiß es nicht. Aber Süle finde ich auch.
Aber Süle, glaube ich, also
Potenzial ist halt immens.
Süle hat immenses Potenzial. Wen haben wir denn als Innenverteidiger?
Also Rüdiger?
Rüdiger, Tah.
So.
Eigentlich musst du Waldemar Anton mitnehmen, weil Stuttgart
überhaupt nicht. So ist es. Der muss, also Berti Vogts und auch Joachim Löw hat oft den Fehler gemacht, sich auf, weil sie mal gut waren, Leute spielen zu lassen. In Russland war das der große Fehler. Du musst in der jetzigen Form Waldemar Anton mitnehmen. Absolut. Ja, und dann muss einfach Schlotterbeck oder Süle zu Hause bleiben. Ja. Da gibt's Mats Hummels, große Frage, also wie er gerade spielt, also Mats auch schwierig, wenn er nicht permanent jetzt Einsätze hat, wird er auch nicht spielen können. Also du hast Antonio Rüdiger, der vielleicht sogar noch ein bisschen besser spielen wird. Warum? Weil Toni Kroos dabei ist und weil Toni Kroos den im Griff hat. Also der schaut den nur mit hochgezogenen Augenbrauen an, habe ich mir sagen lassen.
Das ist die hochgezogene Augenbraue von Ancelotti.
Ja, von Ancelotti und Kroos zusammen. Und dann macht er das, was er kann, dann ist er Weltklasse und macht nicht Dinge, die er sich glaubt, können zu müssen.
Und dann haben wir noch, klar.
Ich dachte, du gehst jetzt doch auf Werder ein. Wenn wir da
ja, da können wir aber schnell machen, oder?
Ja.
Also okay, Mitchell, fertig. Mitchell Weiser.
Ja. Also die Sache muss ja positionsbedingt denken. Also Füllkrug ist überragend. Übrigens, wir haben ja bei Sky so einen Deutschlandbarometer, wo wir repräsentativ die deutschen Fußballfans befragen. Und da ist Füllkrug nach Neuer und Hummels derjenige, der die meisten Prozentpunkte hat in der Startelf. Okay. Also der allein diese Ausstrahlung, es ist nicht nur, ob du die Kiste triffst, sondern auch die Ausstrahlung, die du hast. Also Füllkrug ist gesetzt und dann wird er auch Undaf mitnehmen müssen, weil...
Ja. Da wird es schon fast ein Stuttgarter Block, wenn Führich auch noch mitnimmt.
Führich müsste er auch mitnehmen. Also ich bin für Führich, ja. Wer ist denn links noch? Da Leroy und Führich. So. Ja, Marco Reus brauchst du nicht.
Nee.
Also, Also es gibt ja so ein paar Spieler, da sagst du, die sind sensationell. Aber du hast das Gefühl, dass du mit ihnen nicht viel gewinnen wirst. Also
Julian Brandt zum Beispiel.
Ja, Julian Brandt, den ich wahnsinnig mag. Der perfekter Interviewpartner, herrlich netter Kerl, grandioser Fußballspieler. Aber wirst du mit dem Weltmeister? Also gefühlsmäßig, ja, ohne ihm nahe treten zu wollen, habe ich, glaube ich, eher nein. Ja. Ich weiß nicht, ob, ja, das, du hast da das, ja. Also es gibt auch Bayern-Spieler, bei denen du das hast, ja.
Normalerweise machen wir es ja bei Nachholspiel immer so, dass wir viel über die Vergangenheit sprechen. Heute haben wir gesagt, Uli, wenn du da bist, müssen wir natürlich auch ein bisschen über die Zukunft
sprechen. Weil ich so jung bin, genau.
Weil du bei
den
nächsten
nur nach vorne schauen.
10 EMs und WMs auch noch mit dabei sein wirst. Ja. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das natürlich immer gerne. Wir werden im Sommer auch wieder viel über den deutschen Fußball sprechen, weil natürlich, es gab ja schon mal eine Heim-EM in Deutschland im Jahr 1988. Da werden wir noch drüber sprechen. Es ist viel passiert. Es gibt auch ein Turnier, das sich gerade zum 10. Mal jährt. Also wir werden noch viele Gründe finden, darüber zu sprechen, und dann können wir auch uns wieder unterhalten, wen Julian Nagelsmann letztendlich wirklich nominiert hat und wie viele Blöcke es wirklich gibt. Uli, vielen lieben Dank, dass du so spontan vorbeigekommen bist, dass das funktioniert hat. Es ist wie immer wunderbar gewesen mit dir, mit euch beiden aber natürlich auch.
Dankeschön.
Dass ihr beide auch da wart.
Danke, vielen Dank. Mit dir hat auch mir immer Spaß gemacht.
Und nächste Woche, Hans, nur ganz kurz, dein Thema.
Ja, es wird ganz wundervoll nächste Woche.
An welchem Fluss?
An der Weser.
Ja, mehr wollen wir gar nicht verraten. Wir haben auch einen tollen Gast, der wundervolle Dinge vollbracht hat. Mit dem sprechen wir dann am Telefon. In diesem Sinne, Dankeschön euch dreien. Bis nächste Woche.
Macht's gut. Bis dann.
Adieu.
Servus.
Ciao.
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.